Ich bin da, du bist da, Gott ist da. Uah. Leben mit Vision, Teil 3. Könnt ihr euch noch erinnern an den letzten oder an den vorletzten Teil? Der eine oder andere? Ich möchte einen kurzen Rückblick machen, bevor wir in das neue Thema reingehen. Im ersten Teil dieser Predigtreihe, da ging es darum, herauszufinden, was unser Leben antreibt. Wir haben gesehen, dass wir uns leiten lassen können oder dass wir uns antreiben lassen können. Und die Dinge, die uns leiten oder treiben, sind sehr unterschiedlich. Und es kommt darauf an, wem wir es erlauben, unser Leben zu bestimmen. Zum Beispiel unsere Vergangenheit oder Verletzungen in unserem Leben, Bitterkeit. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, haben hier Dinge abgelegt, haben uns entschieden, dass Gottes Geist es sein soll, der uns leitet. Wir haben herausgefunden in diesem ersten Teil, dass jedes Leben Sinn und Ziel haben muss, um lebenswert zu sein. Dass ein Leben, was nicht weiß, wo es hingeht, ähnlich ist wie ein Segelboot auf dem Ozean, was sein Ziel nicht kennt und für das jeder Wind der falsche ist, der weht. Im zweiten Teil ging es dann darum, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Wir wurden herausgefordert, unsere Lebensgrundlage zu überdenken. Was ist unser Maßstab? Was ist wertvoll, wichtig oder eben auch nicht so wertvoll? Wir haben das Leben aus der Perspektive Gottes angeschaut, aus seinem Blickwinkel und haben drei Dinge festgestellt. Ich glaube, die wisst ihr noch. Wir haben gesagt, das Leben ist erstens. Bisschen lauter? Eine Bewährungsprobe. Das Leben ist zweitens, Wolfgang sagte, eine Leihgabe. Und das Leben ist drittens, genau, eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Und wenn wir aus dieser Perspektive unser Leben anschauen, dann werden Dinge wichtig, die vielleicht vorher gar nicht wichtig waren. Und Dinge relativ unwichtig, die vorher doch scheinbar so wichtig waren. Und auf dieser Grundlage möchte ich weiterbauen und möchte heute mit uns anschauen, warum wir leben, dem Leben auf den Grund gehen, herausfinden, warum sind wir geschaffen worden. Wie können wir denn unsere Kernbestimmung erfüllen? Wir werden heute damit anfangen, uns das erste Lebensziel anzuschauen. Mein erster Punkt ist der Grund für alles. Es dreht sich alles um Gott. Ich weiß, ihr ahntet es schon. Wir sind nicht Humanisten, bei denen sich alles um uns dreht, sondern es dreht sich um Gott, um Gottes Willen, um Gottes Reich, um Gottes Ewigkeit, um Gottes Ziel und Plan für unser Leben. Das höchste Ziel dieses Universums besteht darin, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Das ist der Grund für alles, was es gibt, und es schließt dich und mich ein. Gute Nachrichten. Gott hat alles zu seiner Ehre geschaffen. Ohne Gottes Herrlichkeit wäre nichts. Wir wären nicht da, die Stühle, auf denen ihr sitzt, wären nicht da, der Planet wäre nicht da. Das Universum würde nicht existieren. Was ist die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit Gottes. Sie ist, wer Gott ist. Sie ist der Kern seines Wesens. Pastor Michael hat letzte Woche da ja ein bisschen was drüber gesagt. Die Herrlichkeit Gottes. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden in meinem Leben. Ich habe gemerkt, wo Gottes Herrlichkeit ist, ist alles möglich. Da gibt es kein Unmöglich, kein geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht, wenn Gottes Herrlichkeit da ist. Die Gottes Herrlichkeit ist der Kern seines Wesens, das Ausmaß seiner Bedeutung, das Strahlen seines Glanzes, die Demonstration seiner Macht, die Atmosphäre seiner Gegenwart. Gottes Herrlichkeit ist der Ausdruck seiner Güte und aller seiner ewigen Eigenschaften. Seh dich einfach mal um, wenn jetzt die Frühlingstage rausgehst und der Frühlingsregen von heute Morgen nachlässt. Seh dich mal um. Alles, was Gott geschaffen hat, spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Wir können sie in jedem Teil der Schöpfung sehen. Von den mikroskopischsten Lebensformen bis hin zur riesigen Milchstraße. Von den Sonnenuntergängen und den Sternen bis hin zu den Stürmen und zu den Jahreszeiten. Die Schöpfung offenbart die Herrlichkeit des Schöpfers. An der Natur können wir erkennen, dass Gott mächtig ist, dass er Vielfalt und Schönheit liebt, dass er ein Gott der Ordnung, dass er weise und dass er hochgradig kreativ ist. In der Bibel heißt es dazu, im Psalm 19, der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit. Das sind wir oft weit weg, das überhaupt noch wahrzunehmen. Es gibt vielleicht sogar welche unter uns, die kaum noch in die frische Luft gehen, die sich so in ihrem Zimmer oder in ihrem Chatroom aufhalten und vergessen haben, dass es da draußen eine Welt zu entdecken gibt, mit viel Schönem darin. Gott zeigte seine Herrlichkeit in der Heiligen Schrift, beginnend mit dem Garten Eden. Er zeigte sie Moses. Er zeigte sie im Heiligtum des Tempels. Er zeigte sie durch Jesus Christus, durch alles, was er tat. Und er zeigt sie heute in und durch die Gemeinde, überall auf der Welt. Offenbart er seine Herrlichkeit, die immer noch dieselben Dinge mit einschließt. Er zeigte sich als Feuer, als Wolke, als Donner, mit Rauch, als gleißendes Licht. Gottes Herrlichkeit hat sehr viele unterschiedliche Ausdrucksformen. Er zeigte sie im Neuen Testament durch Heilung, durch Befreiung, durch Sinn und Ziel, durch Rettung, durch ewiges Leben, was verliehen wurde, jedem nicht durch Leistung, sondern aus Gnade heraus. All das, wissen wir heute, hat mit Gottes Herrlichkeit zu tun. Wir können sie am allerbesten in der Person Jesus Christus selbst sehen. Denn er ist das Licht der Welt. Er zeigt Gottes Wesen. Jesus sagte, wer mich kennt, der, wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch das Kommen Jesu sind wir nicht länger im Unklaren darüber, wer Gott ist. Im Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Lesen wir in Hebräer 1, Vers 3. Vielleicht ist das noch nicht so bewusst, aber es gibt eigentlich nur zwei Wesen im Universum, die Gott nicht die Ehre geben. Und das ist zum einen die Gruppe der gefallenen Engel und zum anderen die Gruppe der Menschen. Das sind die einzigen geschaffenen Wesen in Gottes Schöpfung, die Gott nicht die Herrlichkeit, die Ehre, den Respekt ausdrücken, den er verdient. Und das hat was mit Sünde zu tun, in beiden Fällen. Sowohl die gefallenen Engel, die wir heute als Dämonen kennen, wie auch der Mensch selbst, der gefallene Mensch. Jeder von uns kommt aus dieser Ecke. Keiner kommt aus der gerechten Ecke ursprünglich. Wir kommen aus der gefallenen Menschheit heraus und sind aus Gnade gerettet worden. Und die, die das noch nicht erlebt haben, lade ich ein dazu, in diese Richtung weiterzugehen. Das Wesen der Sünde, Sünde ist im Wesentlichen die Weigerung, Gott die Ehre zu geben und irgendwas oder irgendjemanden mehr zu lieben als Gott selbst. Da, wo das geleugnet oder verweigert wird, dort macht sich Sünde Platz und breit. Die Weigerung, Gott die Ehre zu geben, ist hochmütige Rebellion. Und genauso diese Sünde, genau diese Sünde hat den Teufel zu Fall gebracht. Und auch die Menschheit, auch uns. Auf die unterschiedlichsten Arten haben wir alle für unsere eigene Ehre gelebt, statt zur Ehre Gottes. Die Bibel sagt, alle sind Sünder geworden und haben nichts verdient. Nichts Gutes. Keiner von uns hat Gott die Ehre gegeben, die er verdient. Und das ist die schwerwiegendste Sünde und der größte Fehler, den wir im Leben begehen können. Auf der anderen Seite ist ein Leben zur Ehre Gottes das Größte, was wir je mit unserem Leben erreichen können. Gott sagt, ich habe dich zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe dich gemacht, in Jesaja 43, Vers 7. Ich habe dich zu meiner Ehre gemacht, René Adam. Birgit Gasteyer, du bist zu meiner Ehre geschaffen. René, du bist zu meiner Ehre geschaffen, ruft Gott dir zu. Jedem Einzelnen von uns. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und deshalb sollte es auch das höchste Ziel in unserem Leben sein, diesen Sinn zu erfüllen. Aber wie machen wir das? Wie können wir Gott die Ehre geben? Jesus sagte zu seinem Vater, ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht. Denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. In Johannes 17. Er gab Gott die Ehre, indem er seine Aufgabe hier auf der Erde erfüllte. Was nicht einfach war. Er hatte mehr als einmal die Möglichkeit, da auszusteigen. Aus dieser ganzen Kreuzigungssache. Aber er hat durchgehalten. Er hat sein Leben zur Ehre Gottes gelebt. Und wir geben Gott auf die gleiche Art und Weise Ehre. Wenn irgendetwas in der Schöpfung seinen Auftrag erfüllt, dann wird Gott dadurch geehrt. Die Vögel geben Gott dadurch die Ehre, dass sie fliegen, Nester bauen und andere Dinge tun, für die Gott sie geschaffen hat. Die Ameise bringt Gott die Ehre, wenn sie die Aufgabe erfüllt, zu der sie erschaffen wurde. Gott hat die Ameise erschaffen, um Ameise zu sein, und hat dich geschaffen, um du selbst zu sein. Der heilige Irenäus sagte einmal, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die ich mit euch teilen möchte, die mich sehr bewegt hat. Nach einem der üblichen Lieder und Chorusse stand der Gemeindepastor langsam auf und ging zum Mikrofon. Bevor er seine Predigt hielt, stellte er noch kurz einen Pastor vor, der an jenem Abend zu Gast im Gottesdienst war. In seiner Vorstellung sagte der Pastor der Versammlung, dass der Gast einer seiner liebsten Freunde seit Kindheitstagen wäre. Und er wollte ihm doch Gelegenheit geben, die Gemeinde zu grüßen und das mitzuteilen, was er auf seinem Herzen hat. Dann stand ein älterer Herr auf, kam nach vorne zur Kanzel und fing an zu sprechen. Ein Vater, sein Sohn und ein Freund seines Sohnes segelten vor der pazifischen Küste, als ein plötzlich auftretender Sturm jeden Versuch vereitelte, zurück ans Ufer zu kommen. Die Wellen waren so hoch, dass selbst der Vater, ein erfahrener Segler, das Boot nicht aufrechthalten konnte. Alle drei wurden ins Meer gefegt, während das Boot kenterte. Der Mann zögerte einen Augenblick, um Augenkontakt mit zwei Teenagern herzustellen, die zum ersten Mal im Gottesdienst waren. Sie waren ihm aufgefallen, weil sie mit einem gewissen Interesse dem zuhörten, was er sagte. Der betagte Prediger fuhr mit seiner Geschichte fort. Indem der Vater ein Rettungsseil ergriff, hatte er eine der schwerwiegendsten Entscheidungen seines Lebens zu treffen. Welchem der beiden Jungen sollte er das andere Ende des Rettungsseils zuwerfen? Er hatte nur wenige Sekunden zur Entscheidung. Der Vater wusste, dass sein Sohn Christ war, aber der Freund seines Sohnes war kein Christ. Die Qual seiner Entscheidung konnte nicht mithalten mit den reißenden Wellen. Während der Vater ausrief, »Ich liebe dich, mein Junge«, warf er das Rettungsseil dem Freund seines Sohnes zu. Nach einiger Zeit konnte der Vater den Freund zum gekenterten Boot hinziehen. Sein eigener Sohn war verschwunden in den tosenden Wellen und im Dunkel der Nacht. Seine Leiche hat man nie gefunden. Zu diesem Zeitpunkt saßen die beiden Teenager aufrecht auf der Bank und warteten auf die nächsten Worte des alten Predigers. Der Vater, so fuhr er fort, dass sein Sohn in die Ewigkeit zu Jesus gehen würde, wusste er. Aber er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass der Freund seines Sohnes ohne Jesus in die Ewigkeit gehen würde. Deshalb opferte er seinen eigenen Sohn, um den Freund des Sohnes zu retten. Wie groß ist doch die Liebe Gottes, dass er das Gleiche für uns getan hat. Unser himmlischer Vater opferte seinen einzigen Sohn, damit wir errettet werden konnten. Ich beschwöre euch, sein Angebot der Rettung anzunehmen und das Rettungsseil zu ergreifen, das er dir in diesem Gottesdienst zuwirft. Nach diesen Worten setzte sich der alte Verkündiger wieder auf seinen Stuhl, während eine große Stille den Raum erfüllte. Danach ging der Gemeindepastor zur Kanzel und brachte eine kurze Botschaft mit einer Einladung am Ende. Aber niemand folgte dem Aufruf. Doch gleich nachdem der Gottesdienst geendet hatte, waren die beiden Teenager an der Seite des alten Predigers. »Das war eine nette Geschichte«, sagte einer von ihnen. »Aber ich denke nicht, dass es sehr realistisch ist für einen Vater, dass er das Leben seines einzigen Sohnes opfert, in der Hoffnung, dass der andere Junge ein Christ wird.« »Ja, das ist schon ein Punkt«, sagte der alte Mann und schaute auf seine abgenutzte Bibel. Ein breites Lächeln weitete sein schmales Gesicht. Noch einmal schaute er auf die Jungs und sagte, »Sicherlich ist es nicht sehr realistisch, oder? Aber ich stehe heute hier, um euch zu sagen, dass diese Geschichte mir einen Schimmer davon gibt, was es für Gott gewesen sein muss. als er seinen Sohn für dich und mich gab. Schaut, jener Vater war ich. Und euer Pastor ist der Freund meines Sohnes. Gott ließ seinen Sohn an unserer Stelle sterben. Und er lässt uns an seiner Stelle leben. Mit einem Auftrag, der heilig und groß ist. Ich möchte dich fragen, wofür wirst du leben? Wenn du dich dafür entscheidest, den Rest deines Lebens zur Ehre Gottes zu leben, dann wird das Folgen für deine Prioritäten haben, für deinen Terminkalender, deine Beziehung und für alles andere in deinem Leben. Manchmal wird es bedeuten, dass du den schweren statt den leichten Weg gehst. Jesus selbst stand vor seiner Verhaftung und Kreuzigung an einer Weggabelung. Würde er seinen Auftrag erfüllen und Gott ehren, oder würde er zurückweichen und sich für ein bequemes, ich-bezogenes Leben entscheiden, was jeder verstanden hätte? Du hast dieselbe Wahl. Willst du deine eigenen Ziele, deinen netten Komfort, deine Zufriedenheit leben, oder willst du zur Ehre Gottes leben, mit Blick auf alles, was er seinen Kindern für die Ewigkeit und auch schon für diese Zeit verspricht? In der Bibel heißt es dazu, wer sein Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, wird es für alle Ewigkeit erhalten. Es ist nun Zeit, diese Frage zu klären. Für wen wirst du dein Leben leben? Für dich selbst oder für Gott? Gott lädt dich jetzt ein, für ihn zu seiner Ehre zu leben, indem du seine Absichten für dein Leben verfolgst. Das ist letztlich die einzige Möglichkeit, um wirklich zu leben. Alles andere ist nicht mehr als existieren. Echtes Leben fängt damit an, dass du dich Jesus Christus ganz und gar hingibst. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du das schon getan hast, dann musst du nichts weiter tun, als zu empfangen und zu glauben. Denn es heißt in der Schrift, denen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das hat Johannes im ersten Kapitel geschrieben. Diese Einladung anzunehmen, bedarf dementsprechend nur zweierlei. Das erste ist Glauben. Glaube, dass Gott dich liebt und dass er dich mit einem Sinn und einem Ziel erschaffen hat. Glaube, dass du kein Produkt des Zufalls bist. Glaube, dass du erschaffen wurdest, um ewiges Leben zu haben. Ewiges Leben mit und bei Gott. Glaube, dass Gott dich für eine Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus erschaffen hat, der für dich am Kreuz sein Leben gelassen hat. Glaube daran, dass Gott dir vergeben will, egal was du alles getan hast. Es gibt keine Sünde, die Gott zu groß wäre. Der zweite Schritt, nachdem dieser Glaube deine Entscheidung ist, ist das Empfangen. Empfange du Jesus Christus als deinen Herrn und als deinen Erlöser. Lass ihn dein Leben führen. Empfange Vergebung für deine Sünden. Was gibt es Schöneres, als mir zusprechen zu lassen, dir es vergeben? Dir ist vergeben. Alles weggewaschen. Ich weiß nicht, ob jemand so einen Brief mal von Flensburg bekommen hat. All ihre Punkte wurden gelöscht, der Zeitraum ist vorbei. Ich habe jetzt noch nicht so einen Brief bekommen, aber ich stelle mir das richtig schön vor, ne? Wenn man so zwei, dreimal eine rote Ampel gedüst ist oder mal wirklich zu schnell. Und dann kommt dann irgendwann dieser Brief und weißt, es ist alles wieder in Ordnung. Ich habe mal gelesen, dass wenn du aufhörst mit Rauchen, dass du 10 Jahre danach deine Lungen wieder im ursprünglichen Zustand hast, so wie sie eigentlich von Gott gemacht wurden, blütend weiß. Als ich aufgehört habe zu rauchen, ich habe diese 10 Jahre erwartet. Und an dem Tag, wo diese 10 Jahre rum waren, habe ich mich riesig gefreut, weil ich wusste, das Ding ist gehakt. Das hat jetzt keine Auswirkungen mehr auf mein Leben. Meine Lungen haben sich regeneriert, sie sind wieder gesund und stark. Und so ist es, wenn Gott all deine Sünde, all die Schuld deines Lebens, all die Verletzungen, die du empfangen und die du gegeben hast, wegwäscht. Mit einem Schlag und sagt, und jetzt fangen wir neu an. Jetzt beginnt der Rest deines Lebens. Wow. Empfange seinen Heiligen Geist, der dir die Kraft geben wird, Gottes Ziel für dein Leben zu erreichen. In der Bibel steht, wer sich an den Sohn hält, der hat das ewige Leben. Wir reden hier von Heilsgewissheit, die nicht nur möglich ist, sondern von Gott vorgesehen für jeden, der glaubt. Jetzt geht es nur noch darum, diese beiden Dinge im Gebet auszudrücken. Deinen Glauben und dein willentliches Empfangen. Heute Morgen hier im Christuszentrum lade ich dich ein, das Gebet zu sprechen, das deine Ewigkeit verändern wird. Und auch alle, die diese Predigt jetzt übers Internet heruntergeladen haben oder zum Beispiel durch die Aktion Briefe mit Vision jetzt diese Botschaft hören, ich lade sie ein, jetzt in diesem Moment mit dabei zu sein, wenn es darum geht, ein paar wenige Sätze im Glauben auszusprechen, die ein ganzes Leben verändern werden. So sei mutig und mache deinen entscheidenden Schritt auf Gott zu. Bitte sprich mir folgende Worte von Herzen nach, so wie du gerade jetzt hier bist. Jesus, ich glaube an dich. Und ich möchte, dass du Teil meines Lebens wirst. Vergib mir meine Schuld. Und sei von heute an der Herr meines Lebens. Halleluja. Amen. Wenn du dieses Gebet erstmals gesprochen hast, herzlichen Glückwunsch. Das war der Start deines Lebens mit Gott. Nicht mehr und nicht weniger ist nötig, um diesen Anfang zu machen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Du bist jetzt bereit, das Leben zu entdecken, das Gott für dich bereithält und anzufangen, nach seinen Zielen für dich zu leben. Am Ende des Gottesdienstes werden in der rechten Ecke von euch aus gesehen hier zwei Personen stehen und für die zur Verfügung stehen, die heute dieses Gebet erstmalig gesprochen haben. Wir haben ein Geschenk für jeden von Ihnen und wir möchten auch nochmal persönlich mit jedem beten. Es dauert nur wenige Minuten, aber es wird Ihnen helfen, euch helfen, den Start mit Gott gut zu machen. Es gibt in der Bibel viele Hinweise auf Ziele, die Gott mit unserem Leben hat. Man kann diese Ziele in 5 zusammenfassen. Und von diesen 5 schauen wir heute oder beginnen wir heute damit, uns das erste Lebensziel anzuschauen, was Gott definitiv untermauert durch viele Schriftstellen für unser Leben bereithält. Und dieses erste Lebensziel heißt, du bist erschaffen zu Gottes Freude. Ein Amen. Du wurdest zur Freude Gottes erschaffen. Weißt du, in dem Moment, als du geboren wurdest, da war Gott als unsichtbarer Zeuge dabei und freute sich über dich. Ich habe das gerade hinter mir vor wenigen Wochen, wo mein drittes Kind geboren wurde. Und als es aus dem Mutterleib herausgehoben wird, ich war dabei. Ich hielt die Videokamera stark drauf. Und ich war begeistert. Das ist etwas, glaube ich, wo es keine Routine gibt. Und wenn du 5, 6, 7 Kinder hast, du wirst es jedes Mal erleben als ein Wunder. Als ein Wunder und was Wunderschönes. Und du wirst dich freuen darüber. Du wirst dich freuen, dass dein Kind 2 Füße, 2 Hände, einen Kopf hat. Alles klappt, dass es schreit, wenn es den ersten Klaps bekommt. Dass es gesund ist, dass alle Organe vorhanden sind. Du wirst Freude haben. Und genau diese Freude hatte Gott der Vater bei deiner Geburt. Die Bibel lässt uns wissen, er war dabei, er war schon vorher dabei. Er war schon dabei, als du im Mutterleib warst. Er hat dich gebildet dort. Er hat alles vorbereitet, dass du dort entstehen konntest. Er ist der Schöpfer. Wir dürfen nur das umsetzen, was er tut. Manche denken, die Geburt ist einfach nur Sache von Mann und Frau. Ist es nie, war es nie und wird es nie nur sein. Wir sind nur die Umsetzer. So wie meine Predigt ja auch nur eine Umsetzung von dem ist, was Gott in mich hineingelegt hat. So ist das Kind, was wir empfangen, nur das, was Gott in den Mann und in die Frau hineingelegt hat. Unsere Fruchtbarkeit ist kein Zufall, sie ist Absicht. Er wollte, dass du lebst, und deine Geburt löste bei ihm große Freude aus. Gott hatte es nicht nötig, dich zu erschaffen, aber er entschied sich, dich zu seiner persönlichen Freude zu erschaffen. Du lebst um seinetwillen, zu seiner Ehre, für seine Ziele und zu seiner Freude. Gott mit deinem Leben Freude zu machen, ist dein erstes Lebensziel. Es ist nicht das einzige, aber das ist oft eines von denen, die am wenigsten Beachtung finden und als minderwertig zur Seite getan werden. Lies die Bibel darauf hin und du wirst dich wundern, wie viele Hinweise darauf enthalten sind, dass genau das der Grund deines Lebens ist oder einer der Ziele deines Lebens ist. Wenn du wirklich verstehst, was das bedeutet, dann wirst du nie wieder das Gefühl haben, klein und unbedeutend zu sein. Es beweist deinen Wert, dass Gott dich geschaffen hat zu seiner Freude. Einfach, dass du bist, reicht. Wenn ich meinen Caleb in den Händen halte oder meine zwei größeren Kinder sehe, dann ist es völlig ausreichend, um mich von Herzen zu freuen. Wir müssen mir nichts beweisen. Grace muss nicht eine Eins nach Hause bringen, damit ich Freude habe an ihr. Wir denken das manchmal. Vielleicht, weil wir so groß geworden sind. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, bei dem Leistung gezählt hat. Und dann hast du auch nur ein Lob bekommen, wenn du gut warst. Gut mitgeholfen hast am Hof zu Hause. Gute Noten mit nach Hause gebracht hast. Dich nach den Normen und Regeln verhalten hast, die damals galten. Dann gab es ein Lob. Und so entstand eine ganze Gesellschaft voll mit Leistungsdenken, die wir heute haben. Viele von uns sind so groß geworden. Das ist gar keine Schuldzuweisung für irgendjemand. Es ist Teil unserer Kultur geworden, nach Leistungen zu beurteilen. Aber wisst ihr, Gott hat sich nie unsere Kultur angepasst. Und Gott wird es nie tun. Er erwartet, dass wir uns seiner Kultur anpassen. Und das passiert, wenn wir uns zu Gott wenden und seine Werte wieder zu unseren machen. Und dann ist auf einmal Leistung gar nicht mehr wichtig. Dann ist das, was wir tun, ein Ausdruck unserer Liebe, aber nicht, wir sind fleißig und wir müssen damit ja beweisen, dass wir gut sind und was wert sind und irgendwie Achtung verdienen. Wünscht sich doch jeder. Ist doch in uns hineingelegt. Wir alle wissen doch irgendwo in unserem Herzen, dass wir einen Wert haben müssen. Jedes Kind weiß das, dass es eigentlich was ganz Besonderes ist. Die Eltern, die Erwachsenen, die sind es oft, die das kaputt machen. Früher oder später verschwindet es dann manchmal ganz aus dem Leben und was übrig bleibt, ist Minderwertigkeit, weil ich habe mich zu oft verglichen. Vielleicht als Frau mit dem Busen der anderen, als Mann mit dem Auto des anderen oder der Karriere des anderen. Keine Ahnung, gibt so viele Vergleichsmöglichkeiten. Und da bestimmen wir unseren Wert auf einmal nach Maßstäben, die Gott gar nie gesetzt hat. Und wundern uns, dass es uns zerbricht und zerreißt. Dass wir nicht mehr fähig sind, Liebe zu geben, weil wir gar nicht mehr fähig sind, welche zu empfangen, ohne Leistung. Wenn du Gott so viel wert bist, wenn er dich als so wertvoll erachtet, dass er die Ewigkeit mit dir verbringen will, welche größere Bedeutung könntest du denn noch haben? Du bist ein Kind Gottes und du machst Gott mehr Freude als alles, was er sonst geschaffen hat. Darauf weist auch Paulus in seinem Brief an die Epheser hin. Er schreibt, aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Eine der größten Gaben, ihr Lieben, die Gott uns gegeben hat, ist es, sich freuen und genießen zu können. Auch das entdecken ja einige gerade so wieder, dass wir das ja dürfen, auch als Christen. Da gibt es ja dieses Extrem auch in die andere Richtung. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen eigentlich, weil es ein Teil unseres Lebens ist, uns zu freuen. Die Bibel sagt, dass die Freude an Gott unsere Kraftquelle sogar ist. Wir haben 5 Sinne bekommen von Gott. Und wir haben ein Gefühl bekommen von Gott. Das sind Dinge, die hat uns nicht der Teufel ins Herz gepflanzt, ins Leben gegeben, sondern Gott hat die uns geschenkt, ganz bewusst, damit wir damit Dinge wahrnehmen, aufnehmen, genießen, schmecken, riechen können. Wir sind eben nach Gottes Ebenbild gemacht. Wisst ihr, Gott selbst hat auch Gefühle. Er hat uns so gemacht, wie er selbst auch ist. Wir lesen das aus der Bibel heraus. Er empfindet tiefe Trauer. Es gibt so viele Stellen, die ich euch jetzt zeigen könnte. Er empfindet tief und er empfindet intensiv. Er ist eifersüchtig. oder ärgerlich. Er hat Mitleid oder empfindet Traurigkeit. Er freut sich, er jubelt oder er ist zufrieden. All das gibt sein Wort uns bekannt. Gott liebt, er ist vergnügt, er genießt, er feiert oder lacht sogar. Warum sollten wir anders sein als unser Schöpfer? Gott Freude zu machen, nennt man übrigens Anbetung. Das erste Ziel unseres Lebens ist Anbetung, ist Gott Freude zu machen. Alles, was du tun oder worüber du dich freuen kannst, ist eine Form von Anbetung. Wie ein Diamant hat Anbetung viele Facetten. Anthropologen haben festgestellt, dass der Mensch einen inneren Hang zur Anbetung hat. Er ist so geschaffen, dass er immer eine Verbindung zu einem Gott sucht. Anbetung ist so natürlich wie Essen, wie Trinken, wie Atmen. Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann werden wir irgendeinen Ersatz finden, selbst wenn wir am Ende uns selbst anbeten. Gott hat uns so geschaffen, weil er sich nach Menschen sehnt, die ihn anbeten. Ich verrate euch, dass unsere Vorstellungen von Anbetung oft viel, viel zu eng sind. Je nachdem, welchen Hintergrund du hast, musst du deine Vorstellung von Anbetung vielleicht deutlich erweitern. Vorhin am Anfang hat mir jemand gesagt, oh, hast du die Anbetung wieder gekürzt? Heute. Ich habe gesagt, nee, ich habe die Anbetung auf volle 2 Stunden erweitert. Die Person wollte mir sagen, hast du die Musik gekürzt? Solche Musik habe ich gekürzt, das stimmt, weil die Anbetung, die geht ja jeden Sonntag volle 2 Stunden. Da stehe ich so. Das ist 100% Anbetung, was wir hier machen. Für viele Menschen ist Anbetung lediglich ein Synonym für Musik. Diese Menschen sagen, zuerst kommt in unserer Gemeinde die Anbetung, dann kommt die Lehre. Ein Riesenmissverständnis. Jeder Teil eines Gottesdienstes ist ein Teil der Anbetung Gottes. Gebet, Schriftlesung, Predigt, Lobpreismusik, Gesang, Bekenntnis, Stille, das Hören der Predigt, die Kollekte, eine Taufe, das Abendmahl und sogar das Begrüßen anderer Besucher ist 100% Anbetung. Anbetung ist weit mehr als Musik. Wenn wir das ganz wortwörtlich nennen, dann findet Anbetung schon im Garten Eden statt, ehe es Musik überhaupt gibt. Die wird erst ein Kapitel später das erste Mal erwähnt. Auch unmusikalische Menschen können großartige Anbeter sein. Ist das nicht eine tolle Nachricht für einige von uns? Sagst, ich habe nicht so die Stimme, bin ich so wie jetzt Helmut Usinger, der gerade für 40 Jahre Sangeskunst geehrt wurde. Ich bin eher so der Zurückhaltende, nicht so musikalische, aber ich habe ein großes Herz für Gott. Ich tue es auf ganz andere Art und Weise. Es gibt Leute, die begrüßen einfach nur. Ich habe das so gesehen. Einige begrüßen Menschen, die hier reinkommen. Ganz selbstverständlich, ganz liebevoll und ganz warm. Das ist Anbetung. Gott liebt es, wenn wir das tun. Es ist so auf seinem Herzen, dass sich jeder von uns hier willkommen fühlt. Anbetung ist aber nicht in erster Linie für dich gedacht. Es geht um Gott, nicht darum, wie du dich fühlst oder wie ich mich fühle. Es gibt Lobpreiszeiten, singe ich meine Lieder brav mit, aber ich habe überhaupt nichts empfunden. Das macht nichts. Ich gehe nicht in die Gemeinde, um mich gut zu fühlen, wenn ich Lieder singe. Und das gibt es durchaus. Diese Zeiten kenne ich auch sehr gut, dass ich in der Anbetungszeit bin und ich fühle mich so genial gut und möchte gar nicht mehr aufhören. Aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Gott zu anbeten, nicht mich. Gottesdienst heißt, wir dienen Gott und nicht einander. Aber indem wir einander dienen, mit dieser Motivation dienen wir wieder Gott. Anbetung ist ein Lebensstil. Wir wollen Zeit mit Gott verbringen. Niemand muss mir das vorschreiben, dass ich morgens 1 Stunde, 2 Stunden früher aufstehe, als ich müsste, um Zeit mit meinem Gott zu haben. Das muss mir keiner sagen, da muss mich keiner zu zwingen. Anbetung ist nicht ein Teil meines Lebens. Anbetung ist mein Leben. Anbetung ist nicht nur die Zeit, die ich morgens ganz alleine und nur konzentriert auf Gott lebe. Anbetung ist mein Tagesablauf. Das sind für mich Telefonate, die ich führe, Gespräche, geistige Dinge, die ich vorbereite, organisatorische, Verwaltungsdinge, die ich tue. Ich versuche in allem, was ich tue, ein Anbeter zu sein. Es gibt ein Geheimnis, das ich vor vielen Jahren entdeckt habe. Es ist das Geheimnis eines Lebensstils der Anbetung. Und das ist so einfach, dass man schon denkt, habe ich schon 10-mal gehört. Aber darum geht's. Tu alles, was du tust, als für Jesus. alles für Jesus. Wenn du als Frau die Hemden bügelst deines Mannes oder als Mann du es selbst machst und vielleicht die Blusen für deine Frau noch dazu. Denk, das machst du jetzt für deinen Herrn. Tu es so, als ob Jesus dir anziehen würde danach. Wenn du Essen kochst, wenn du arbeitest. Da gibt es ja so Unterschiede. Es gibt Leute, die sind in der Gemeinde total fleißig und zuverlässig und dann höre ich dann manchmal von Chefs, dass sie sagen, also sorry, aber mit dem kann ich gar nichts anfangen. Der bringt keine Leistung, der ist der Schlechteste von allen. Und dann bin ich so traurig. Ich denke, egal, was ich mache. Es gibt auch andersrum. Es gibt Leute, die nehmen ihren Beruf total ernst. Die fehlen nie. Die können den Kopf unterm Arm tragen und sind beim Arbeitgeber und ziehen das durch. Aber wenn es dann darum geht, im Gottesdienst zu sitzen mit einem bisschen ein Wehwehchen, dann bleibt man daheim. Es ist beides krass daneben, oder? Was wir tun, tun wir für den Herrn. Und wenn wir dieses Leben leben, dann wird es uns nie fehlen an irgendwas. Vor allem nicht an Freude. Weil es macht große Freude, Dinge zu tun, weil ich weiß, ich tue es für meinen Herrn. Oh. Ich habe ein Buch gelesen, jetzt gerade fertig gelesen, auch von Rick Warren, Kirche mit Vision. Und dort beschreibt er etwas hinten, was ich selbst mal in einem Buch geschrieben habe. Er beschreibt das Wachstum des Bambuses. Oh, ich begeistere jedes Mal, wenn ich vom Bambus lese. Er sagt, es gibt Gemeinden, die fangen an, auf die kirchendistanzierten Menschen zuzugehen. Und sie tun das manchmal jahrelang und es passiert scheinbar gar nichts. Aber er sagt, das ist Bambuswachstum. Denn die Bibel verheißt dir garantiert, wenn du das Richtige tust und nicht aufhörst damit, die Motivation stimmt und du dein Leben hingibst für das, was Jesus wichtig ist, dann wird die Ernte garantiert kommen. Und dann sagt er, dann gibt es Gemeinden wie dieser Bambus. 4, 5 Jahre nach der Aussaat, es siehst nichts, null, du düngst und gräbst um und es ist nichts zu sehen. Aber dann wächst er im ersten Jahr, ich glaube es sind 3,20 Meter, dann in den ersten Wochen schon. Und dann, der kann bis zu 98 Zentimeter pro Tag, kann eine Bambussprosse wachsen. Ist das nicht unglaublich? Ach, siehst du nichts, denkst, das Zeug hat sich erledigt, ist vorbei und dann kommt. Das ist in unserem Leben oft so. Egal, ob es um Zehnten geben geht oder um Dinge, um Bibel lesen, um Zeit mit Gott zu haben, um mich ausbilden zu lassen. Da gibt es diese Momente, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter, es bringt nichts. Kennt ihr das? Es bringt nichts, höre ich manchmal. Es bringt doch nichts. Da sage ich, hey, Glaube und Geduld sind Zwillinge. Gib Geduld, gib Ausdauer dazu zu deinem Glauben und hör nicht auf, das Richtige zu tun. Und selbst wenn du drüber sterben solltest, hör nicht auf. Habe ich jetzt wieder jemandem gesagt, der krankheitsmäßig ziemlich übel dran ist. Sag ich, was hast du denn zu verlieren? Gehst heim zu deinem Heiland, wenn es nicht klappt. Hast du nichts zu verlieren? Vertrau doch. Oder? Lass uns doch das Richtige tun. Nicht nur, weil wir haben wollen. Das ist nicht immer die Kernmotivation, hoffe ich. Es ist schön, Gott sagt hundertfältig. Markus 4, nimmt das ernst. Glaube ich dran. Er gibt uns hundertfältig, aber da steht eben nicht genau drin, wann. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 10, vielleicht in einem Tag. Ich habe alles schon erlebt, ehrlich. Ich habe erlebt, dass ich hundertfältige Ernte innerhalb von einem Tag hatte. Fantastisch. Ich habe aber auch erlebt, dass es viele, viele Jahre dauerte, bis die Ernte reinkam, auf die ich so gehofft und gewartet hatte. Aber es ist okay. Wir sind nicht ernteabhängig, oder? Weil nicht mal unsere Ernte ist unsere Versorgung. Unsere Quelle ist nicht unsere Ernte und nicht mal unsere Aussaat. Unsere Quelle ist der Herr. Er ist unsere Quelle, ganz egal, ob in der Wüste oder im Dschungel oder mitten im Teich. Er ist unsere Quelle. Er speist uns alle Zeit gut. Anbetung kommt aus einem gottliebenden Herzen. Weißt du lebst, um Gott zum Lächeln zu bringen. Ihr ahnt nicht, wie oft ich über meinen Sohn zurzeit lächle. Gestern nach einem späten Brunch, es war ein freien Samstag, es war ganz toll, dann spät gebruncht, richtig gut, so der Bauch war dann so. Ne? Und dann legte ich mich in meinen bequemen Fernsehsessel, schaltete die Fußlehne hoch, die Rückenlehne runter und mein Sohn auf meiner Brust lag da grunzend und quiekend. Kennt ihr die Stimmen? Und ich schaue ihn einfach nur an. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da gelächelt habe. Nein, Stunden nicht. Ich lag da bestimmt eine Stunde oder zwei, döste mal ein, wurde wieder wach und jedes Mal, wenn ich ihn da liegen sah, ich lächelte. Innerlich ganz sicher, ununterbrochen, aber auch äußerlich. Gott lächelt, wenn er dich und mich sieht. Wir erfreuen ihn. Und die Frage ist, wie können wir das noch tun, nach dem, was wir jetzt schon wissen? Wenn es unser erstes Lebensziel, da ist er übrigens, wenn es unser erstes Lebensziel ist, Gott zu erfreuen, dann besteht die vordringlichste Aufgabe darin, herauszufinden, wie wir das tun können. Es wäre ja unfair, euch jetzt damit nach Hause zu schicken. Ne? Erfreut mal Gott und wisst nicht so recht, wie. In der Bibel heißt es, fragt immer danach, was dem Herrn gefällt. Epheser 5. Glücklicherweise finden wir in der Bibel das Vorbild eines Mannes, der lebte, wie es Gott gefiel. Dieser Mann heißt Noah. Meine Kinder lieben die Geschichte um Noah und die Arche und dieses große Schiff. Wir wissen aus der Bibel, dass in der Zeit, als Noah lebte, die Erde verseucht war und verdorben von allem Bösen, was wir uns hier so vorstellen können oder auch nicht vorstellen können. Jeder tat das, was er für richtig hielt und lebte nach seinen eigenen Maßstäben statt nach Gottes Vorstellung. Die Bibel lässt uns wissen, dass Gott keinen anderen Menschen fand, der nach ihm fragte und sich bemühte, ihm zu gefallen, als Noah allein. Gott war sehr traurig und er bedauerte, den Menschen erschaffen zu haben. Gott hatte die Nase von den Menschen so voll, dass er ernsthaft darüber nachdachte, sie zu vernichten. Aber er gab einem Mann, der Gott zum Lächeln brachte. Er fand einen. In der Bibel steht, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Gott sagte sich, dieser Mann macht mir Freude. Er bringt mich zum Lächeln. Ich fange mit seiner Familie noch einmal von vorne an. Und weil Noah Gott Freude machte, bist du und ich heute am Leben. Von diesem Mann können wir die 5 Arten der Anbetung lernen, die Gott zum Lächeln bringen. Die erste Art, Gott lächelt, wenn wir ihn über alles lieben. Noah liebte Gott mehr als alles andere auf der Welt und das zu einem Zeitpunkt, als sich kein anderer Mensch für Gott interessierte. In der Bibel steht, Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Alles im Genesis nachzulesen. Und genau das wünscht sich Gott, eine Beziehung. Es ist die erstaunlichste Tatsache des Universums, dass unser Schöpfer Gemeinschaft mit uns haben will. Ich habe jetzt am Freitagabend habe ich jemanden besucht. Er lebt mit einer Frau zusammen, die keine Christin ist. Und ich habe 3, fast 4 Stunden mit diesem Paar gesprochen und ihnen von Gott erzählt. Und das Erstaunlichste für die Frau war, glaube ich, dass Gott eine Beziehung zu Menschen haben möchte, eine persönliche Beziehung. Ich muss euch ehrlich sagen, in meiner Zeit, bevor ich Christus kenne, dann dachte ich, keine Ahnung, dass es das gibt. Ich war gut katholisch, meine Frau war gut evangelisch. Und so in den Kirchen, wo wir waren, hat uns das niemals jemand gesagt, dass Gott uns persönlich begegnen kann. Wir kannten nur Religion, aber nicht die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Es hat unser Leben verändert, unser beider Leben. Und das von vielen von euch, die daraufhin irgendwie zum Glauben gekommen sind. Es ist was in Gang gesetzt worden, wie so ein Schneeballsystem. Einer bekehrte sich und der brachte wieder jemand zum Herrn und wieder jemand. Und so sind inzwischen wahrscheinlich hunderte von Menschen Christen geworden. Durch diese kleine Erkenntnis vor 20 Jahren, dass Gott eine Beziehung zu mir haben will. Ist doch genial, oder? Amen. Ja, das meine ich auch. Gott hat dich geschaffen, um dich zu lieben. Und er sehnt sich danach, dass du auch ihn liebst. Das ist der erste Punkt. Er will, dass du ihn mehr liebst als irgendjemand oder irgendwas sonst. Das ist eine Herausforderung. Es gibt Leute, die glauben, dass sie ja dann weniger Liebe haben für andere, die sie lieben. Aber ich verrate dir, das stimmt nicht. Wenn du Gott mit allem liebst, was du hast, wirst du einen Vorrat haben an Liebe für deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde, deinen Partner, wie du es nie zuvor kanntest. Wisst ihr warum? Weil Christus die Liebe ist. Und er hat versprochen, wenn wir uns ihm hingeben, wird er sich uns hingeben. Er wird in uns einziehen durch den Heiligen Geist und wird permanent Teil unseres Lebens sein. Das sind gute Nachrichten. Die Liebe Gottes ist immer in mir, alle Zeit. Selbst wenn ich mich gerade mürrisch fühle, habe ich den Zugang zur Liebe. Das ist immer meine Entscheidung, ob ich ihn aufdrehe oder nicht. Aber er ist da. Ich muss den nicht produzieren. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, Liebe zu produzieren? Vor allem, wenn Leute sie von dir wegsaugen, als wärst du ein 5-Liter-Eimer. Nein, wir brauchen nicht produzieren, denn das geht sehr begrenzt. Aber Gott, deswegen möchte Gott alles, was wir haben. Das ist der Tausch am Kreuz. Gib mir all deine Liebe, das ist ohnehin nicht viel, und ich gebe dir alles, was ich habe. Du hast Zugang zum 100 Trilliarden Liter Aquarium, voll mit bestem Wasser. Fantastisch. In der Bibel wird berichtet, oder ich fange anders an, zweiter Punkt, wie wir Gott zum Lächeln bringen. Gott lächelt, wenn wir ihm völlig vertrauen. Was war der erste Punkt? Hey, klasse. Über alles andere sollen wir ihn lieben. Das ist Punkt 1. Und der zweite ist, dass wir ihm völlig vertrauen. Gott fand auch Gefallen an Noah, weil dieser Gott völlig vertraute. Selbst dort, wo es scheinbar keinen Sinn ergab. In der Bibel wird berichtet, Noah glaubte Gott und befolgte seine Anweisung. Er baute ein großes Schiff, obwohl von einer Gefahr weit und breit nichts zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Ich muss euch sagen, das finde ich so beeindruckend, wie wenige andere Dinge. Er hatte doch 3 Grundprobleme, dieser Noah, die ihn hätten veranlassen können, zu zweifeln und aufzugeben. Jedes dieser Probleme hätte meiner Meinung nach völlig ausgereicht. Erstes Problem. Noah hatte keine Ahnung, was Regen war. Ja, vor der großen Flut hat Gott die Erde durch Grundwasser bewässert. Es gab keinen Regen. Lest das mal nach. Jetzt erzählt Gott Noah was von Regen. Bau mal ein Schiff, es kommt Regen. Dann kriegst du ein Problem. Noah hatte keine Ahnung, was Regen war. Ich meine, das war doch schon ein Grund zu sagen, ich habe mich bestimmt verhört. Kann nicht Gott gewesen sein. Teufel, weich hier von mir. Der zweite Grund ist nicht viel schlechter. Es waren hunderte von Kilometern bis zum nächsten Meer. Hunderte, nicht 10 oder 15. Hunderte. Wir können uns das sehr gut vorstellen hier in Hessen, Rheinland-Pfalz. Ja, wenn wir hier eine Arche bauen würden, stellen wir vor, wir würden hier eine Werft bauen. Und sagen, wir bauen Titanic nach. So richtig schwimmfähig und mit allem. Alles klar? Denn das ist das dritte Problem. Oder das ist noch Teil des zweiten. Wie soll ich so ein großes Ding, selbst wenn ich es fertig kriege, denn zum Meer bringen? Und wir haben ja schon heute moderne Technik, ne? Heute. Aber selbst heute würde niemand die Titanic von hier ins Meer bringen, an einem Stück. Und damals, da gab es nicht mehr Traktoren. Da waren die Traktoren noch so 2,50 Meter lang und fraßen Gras. Hättest ein paar gebraucht, um so ein Schiff zu bewegen, ne? Geschweige denn hunderte von Kilometern. Das dritte Problem war, all die Tiere zu versammeln. Ich weiß ja nicht, wie das damals üblich war, aber ich glaube, es war nicht üblich, dass die Tiere alle in 2er Reihen anmarschiert kamen. Und sagen, komm mal, wir kommen auf die Arche jetzt, wir wollen mitfahren, wir haben ein Ticket. Jedes der 3 Probleme war doch massiv. Zu sagen, Gott, das habe ich jetzt bestimmt nicht richtig verstanden. Ne? Lass mal mit dem Schiff sein. Noah ist ein Vorbild. Er beschwerte sich nicht und er machte sich an die Arbeit. Er vertraute Gott völlig und das brachte Gott zum Lächeln. So jemanden, weißt du, wenn du so jemanden gefunden hast als Chef, so jemanden, der nicht viel fragt, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, okay, Herr Chef, ich mache das, kein Problem. Gibt ja die wollen alles erklärt haben. Bitte erklär mir genau, wozu und wie und was. Ist manchmal wichtig, ne? Klar. Aber manchmal ist es einfach wichtig, okay, lass uns anpacken. Gott zu vertrauen heißt, die feste Überzeugung zu haben, dass Gott am besten weiß, was für dich und dein Leben gut ist. Du erwartest von ihm, dass er seine Versprechen hält, bei Problemen hilft und sogar das Unmögliche möglich macht, wenn es nötig ist. Noah brauchte 120 Jahre, um die Arche zu bauen. Das sind 120 mal 365 Tage, wo Zweifel mit Sicherheit um seinen Kopf rumflogen. Wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen mehr. Ich meine, wenn du so ein Jahr an sowas baust, ne? Und es regnet immer noch nicht, könnte schon sein, dass du anfängst, nervös zu werden. Nach 10 Jahren bestimmt. Nach 100? Oh. Ich stelle mir vor, dass er viele frustrierende Tage erlebte. Doch er vertraute Gott, er hörte nicht auf. In welchen Bereichen deines Lebens musst du lernen, Gott völlig zu vertrauen? Wo bringst du Gott noch nicht zum Lächeln in diesem Bereich? Vertrauen ist eine Form der Anbetung. Genau wie Eltern sich freuen, wenn Kinder deiner Weisheit und Liebe vertrauen, macht auch dein Glaube Gott Freude. In der Bibel steht, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Der dritte Punkt. Gott lächelt, wenn wir ihm von ganzem Herzen gehorchen. Die gesamte Tierwelt vor der Flutkatastrophe zu retten, erforderte, dass man der Logistik und anderen Einzelheiten große Aufmerksamkeit zumaß. Alles musste genau so ausgeführt werden, wie Gott es gesagt hatte. Gott sagte nicht zu Noah, bau dir mal ein Boot, das dir gefällt, Noah. Er gab ihm ganz konkrete Anweisungen in Bezug auf die Größe, auf die Form, auf das Material, das verwendet werden sollte, sowie darüber, welche Tiere an Bord gebracht werden sollten. Und die Bibel berichtete, wie Noah auf Gottes Anweisungen reagierte. Da steht nämlich Folgendes. Noah tat alles genauso, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Er hielt sich genau an Gottes Anweisungen. Es gab keine eigenen Ergänzungen oder Korrekturen. Und das ist Gehorsam von ganzem Herzen. Kein Wunder, dass Gott sich über Noah freute. Wenn du so jemanden in deinem Leben hast, halt dich gut mit ihm. Solche Menschen sind selten geworden. Wenn Gott dich bitten würde, ein solches gigantisches Boot zu bauen, hättest du sicher ein paar Rückfragen, ein paar Einwände, Entgegnungen, oder? Noah hatte sie nicht. Er gehorchte Gott von ganzem Herzen. Das bedeutet Gehorsam gegenüber Gott ohne Einwände, ohne Zögern und ohne Widerworte. Das spricht gegen unser Individualdenken massiv dagegen. Und das lässt einige von uns jetzt gerade so ein bisschen innerlich erzittern, die ja doch gelernt haben, dass du dir bitte von niemandem etwas zu sagen hast lassen. Und wenn Gott dir schon was sagt, dann bitte schön so, dass es für dich gut ist. Sind wir nicht so groß geworden? Also mir geht das so. Ich erlebe mich so oft, dass meine Gedanken dann eher so auf Abwehr gehen. Sagen Gott, langsam, gehorsam, Vorsicht. Gerade wir Deutsche mit Gehorsam. Ne? Da gab es ja mal einen Mann mit so einem komischen Bart. Und der hat das ja unmöglich gemacht in Deutschland, dass jetzt überhaupt noch irgendjemand gehorchen will. Weil kann ja jeder so sein wie er. Nur er war einmalig. Wird manchmal übersehen. Ne? Er war nur einmal da. Deutschland hat auch viele, viele gute Männer hervorgebracht, die auch gute Führer waren für ihr Land. Noah schob es nicht auf und sagte, ich will erst einmal darüber beten, Gott, ob ich den Auftrag annehme. Gehorsam ohne Verzögerung. Als Eltern wissen wir, dass aufgeschobener Gehorsam letztlich ungehorsam ist. Gott ist dir keine Erklärung oder Begründung schuldig, wenn er dich auffordert, etwas zu tun. Verstehen kann warten, Gehorsam nicht. Wenn ich meinen Kindern Dinge sage zu tun, dann gibt es Dinge, die ich ihnen erkläre. Und andere Dinge, da erkläre ich ihnen nicht, sondern erwarte, dass sie es sofort tun. Und wenn nicht, bin ich sauer. Es gibt Aufgaben, die kann man erklären. Es gibt Aufgaben, die können meine Kinder überhaupt nicht verstehen. Wenn ich sie ihnen erklären würde, würde ihr Verstand noch nicht ausreichen dafür. Und ich glaube von Herzen, dass es Dinge gibt, wenn Gott uns die versuchen würde zu erklären, würden wir nicht wirklich verstehen können. Wir würden dann nur noch mehr verwirrt. So ist es manchmal gut, wenn Gott dir was sagt, tu es einfach. Die Zusammenhänge, die entdecken wir manchmal erst Jahre später. Warum das wichtig war und wozu das gut war. Also mir ist es oft so gegangen, dass ich Jahre später erst erkannte, warum ich damals das hatte machen müssen, was ich nicht wirklich verstanden habe. Aber ich wusste, Gott will, dass ich das mache. Und es war immer gut, ihr Lieben. Ich kann nicht einmal sagen, es hat mir irgendwie letztendlich geschadet. Vielleicht auf einen kurzfristigen Blick gesehen, aber mittelfristig hat es mir immer Segen gebracht. Ich habe da dieses Beispiel erlebt. Ich war in einer Firma angestellt als Baustellenfahrer. Ich habe Lastwagen vollgeladen mit Sand, Kies, Fliesen, allen möglichen Sachen und habe die dann an Baustellen gefahren. Habe dann da wieder mit Hand alles abgeladen, habe es dann in die Stockwerke gebracht, wo es verarbeitet wurde von den besser bezahlten Fliesenlegern. Und das war mein Job damals. Und mein Chef hat mir gesagt, samstags gibt's bar auf die Hand. Schwarzgeld. Alle machen das so. Und dann erklärte ich dem guten Mann, ich bin nicht alle, ich bin Christ. Und als Christ kann ich das nicht tun. Ich bitte Sie, schreiben Sie mir das ganz normal auf Steuerkarte, ich versteuere das. Ja, aber dann machen Sie, legen Sie ja drauf, dann kostet es so viel, ist in Ordnung. Ich arbeite für Sie, wenn Sie das möchten, samstags, aber ich bin nicht bereit, das schwarz zu tun. Und so war ich der einzige Mitarbeiter, ich glaube, es waren fast 20 Leute angestellt in der Zeit, der das so bekam. Ich wurde immer murrig angeguckt dann die nächsten Monate, und weil ich war ja da ausgeschert und das war nicht gewollt. Aber es wurde dann so getan. Und erstmal hatte ich natürlich weniger raus, weniger netto und scheinbar einen Nachteil. Was ich nicht wusste, ist, dass ein paar Monate später ich eine Umschulung machen würde für 3 Jahre, wo mir die Berufsgenossenschaft ein Übergangsgeld zahlte, was nach meinem Bruttogehalt berechnet wurde, wo all das Geld einfloss, was ich samstags verdiente. Ich habe mir das mal spaßeshalber hochgerechnet. Es war eine 4-stellige Summe, nicht eine kleine, die ich in diesen 3 Jahren mehr bekam, als wenn ich das Geld unversteuert genommen hätte. Versteht ihr? Direkt war es ein Nachteil und alle haben gesagt, bist du blöd. Ist doch nicht, ich bin nicht blöd, ich mache das Richtige. Auch wenn ich dabei drauflege, ist es in Ordnung. Mir geht es nicht darum, hier jetzt was rauszuholen. Aber ich weiß, mein Gott versorgt mich. Und so geht es in manchen Dingen. Wisst ihr, wenn wir das tun, was richtig ist, dann wird es uns immer dienen. Das war die große Diskussion, die Hiob mit seinen Freunden hatte. Hiob hatte recht. Letztlich gibt es einen Unterschied, der ist sichtbar, zwischen dem, der Gott folgt und dem, der nicht Gott gehorcht. Spätestens dann, wenn es heißt, Herr, Herr, und die Hälfte kommt nicht ins Himmelreich und wundert sich. Und dann sagt Gott, es gab nur einen Grund, warum ich euch nicht kenne, weil ihr habt nicht getan, was ich von euch wollte. Die den Willen Gottes kennen und tun, das sind die, die Herr, Herr sagen und Herr, Herr meinen. Die anderen meinen nur Jesus, Jesus, aber nicht Herr, also Gebieter. Wenn er Herr ist und ich das sage, dann sollte ich es auch meinen. Sonst ist es eine ganz gefährliche Selbstlüge, die ich mir antue, und die kann mich die Ewigkeit kosten. Denn Ungehorsam findet keinen Lohn. Sofortiger Gehorsam wird dir mehr über Gott beibringen als 1000 Bibelstunden mit anschließender Diskussion. Manche Gebote wirst du sogar erst dann verstehen, wenn du sie ausgeführt hast. Oft versuchen wir Gott teilweise gehorsam zu sein. Wir wollen uns die Gebote auswählen, denen wir gehorchen. Wir stellen uns eine Liste von Geboten, denen wir gehorchen, weil wir sie sinnvoll finden, und eine Liste mit Geboten, die wir ignorieren, weil sie uns nicht sinnvoll und zeitgemäß erscheinen. Ich gehe zur Kirche, aber mit dem Zehnten will ich nichts zu tun haben. Ich lese meine Bibel, aber ich werde dem Menschen, der mich verletzt hat, nicht vergeben. Aber unvollständiger Gehorsam ist letztlich Ungehorsam. Gehorsam gegenüber Gott beweist, dass unsere Liebe echt ist. Jesus macht dies ebenfalls deutlich. Er sagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote befolgen. Johannes 14, Vers 15. 4. Punkt. Gott lächelt, wenn wir ihn loben und ihm danken. Es gibt wenige Dinge, die uns mehr auferbauen als echte Anerkennung und echter Dank von anderen. Gott sieht das genauso. Er lächelt, wenn wir ihm unsere Dankbarkeit und unsere Liebe ausdrücken. Noahs Leben machte Gott Freude, weil er es mit einem Herzen voll Dank und Lob lebte. Nachdem Noah die Flut überlebt hatte, baute er Gott als allererstes einen Altar und dankte ihm, indem er ihm ein Opfer darbrachte. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Er wurde für uns das lebendige Opfer. Das ist der Grund, warum wir keine Tiere mehr opfern. Deshalb können wir Gott jetzt Lob und Dankopfer bringen. Wir loben Gott dafür, wer er ist, und wir danken ihm für das, was er für uns getan hat. 5. Gott lächelt, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten gebrauchen. Auch das ist einer der Punkte, wo ich oft Unverständnis erlebe in der Christenheit. Nach der Flut gab Gott Noah ein paar einfache Anweisungen. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Ihr dürft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur Pflanzenkost. Alle Dinge gebe ich euch zur Nahrung. Gott sagte, macht mit eurem Leben weiter. Tut die Dinge, die man als Mensch so tut. Liebt eure Frauen, habt Kinder, gründet Familien, sät und erntet. Lebt als Menschen, denn dazu seid ihr geschaffen. Ich denke, das ist einfach. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott sich nur über dich freut, wenn du sogenannte geistliche Dinge tust. Wenn du zur Kirche gehst, wenn du betest und die Bibel liest oder wenn du in deiner Gemeinde mitarbeitest. Vielleicht denkst du, dass Gott der Rest deines Lebens völlig egal ist. Aber Tatsache ist, dass Gott es genießt, jedes Detail deines Lebens zu beobachten. Egal, ob du isst, schläfst, arbeitest oder spielst. Meine Tochter, die hat so ein Computerspiel geschenkt bekommen. Das heißt Sims. Wenn ich sie da das Spielen sehe, das ist dann so, du hast dann wie so ein Puppenhaus aus ja, fast lebendigen Püppchen, die da rumlaufen, Männer, Frauen, Kinder, alles mögliche, du kannst ihnen, ja, du erschaffst sie praktisch dort und dann leben die ihr Leben. So, das wird dann Tag und Nacht und kannst Haustiere haben und so Sachen, also unglaublich. Kannst die Arbeit wählen. Und manchmal, wenn ich da zugucke, denke ich, so ähnlich muss Gott sich mit uns fühlen, so. Ja, er hat uns geschaffen, er sagt, du hast den Beruf, du hast die Fähigkeiten, die Gabe, das kannst du alles damit machen, du kannst genau die Gaben, Fähigkeiten einstellen. Und das hilft mir zu verstehen, wie Gott uns so sieht. Und Grace sitzt da manchmal einfach nur vom Monitor und guckt zu. Guckt zu, wie das Ehepaar sich gerade küsst. Mit einer ganz komische Stimme, da erschrecke ich immer, was machen die denn da, die küssen sich. Oder dann irgendeine Arbeit ausführt oder einfach schläft, dann sitzt du da und schaut. Hörst du ein Schnarchen, der Papa schnarcht dann und die Tochter besucht gerade den Sohn und die spielen dann noch irgendwas mitten in der Nacht. So Sachen, ne? Und ich glaube, so ähnlich nimmt Gott uns wahr. Ganz persönlich, jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Er genießt es, uns zuzusehen. Egal, ob wir essen, schlafen, arbeiten, spielen oder sonst was machen. Er verpasst keinen einzigen Moment in deinem Leben. Jede menschliche Aktivität, Sünde ausgenommen, kann Gott erfreuen, wenn wir sie tun, um Gott zu ehren. Du kannst Geschirr spülen, etwas reparieren, ein Produkt kaufen, ein Computerprogramm schreiben oder eine Familie gründen. Alles kann zur Ehre Gottes geschehen. Gott ist stolz auf dich. Wann hatte das letzte Mal jemand gesagt, ich bin stolz auf dich? Wie ein stolzer Vater liebt Gott es, wenn du die Gaben und Fähigkeiten einsetzt, die er dir gegeben hat. Gott hat ganz bewusst jedem Menschen unterschiedliche Begabungen gegeben. Er schuf Sportler und Denker, Handwerker und Techniker, Musiker und Menschen mit tausend anderen Fähigkeiten. All diese Begabungen können Gott zum Lächeln bringen. Die Bibel macht dies deutlich. Da heißt es im Psalm 33, er hat dir Verstand und Willen gegeben und weiß alles, was du tust. Du machst Gott keine Ehre, wenn du deine Gaben versteckst oder versuchst, jemand anderer zu sein. Du machst ihm nur Freude, wenn du bist, wer du bist. Jedes Mal, wenn du einen Teil von dir ablehnst, dann stellst du auch Gottes Schöpferweisheit in Frage. Denn er hat dich so geschaffen, wie du bist. Vergiss nie, Gott ist gut. Vielleicht hattest du in deiner Kindheit oder Jugend Eltern oder Lehrer, denen du es nie recht machen konntest. Soll es geben. Bitte verwechsle Gott nicht mit ihnen. Übertrage diese Erfahrung nicht auf den lebendigen Gott. Er weiß, dass wir weder perfekt noch sündlos sind. Das macht der Psalmist deutlich, wenn er sagt, er weiß doch, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch, wir sind nur Staub. Gott schaut in dein Herz. Ist es dein Herzenswunsch, ihm Freude zu bereiten? Das war das Lebensziel von Paulus, der sagte, ich setze alles daran zu tun, was ihm gefällt. Wenn du im Licht der Ewigkeit lebst, fragst du nicht mehr, wie kann ich aus diesem Leben so viel Spaß wie möglich herausholen? Diese Einstellung macht Menschen so kaputt. Sie kommen nie zur Ruhe. Ich habe jetzt mit einem jungen Mann gesprochen, gerade 30 Jahre alt. Er sagte, das Leben ist zu kurz, ich muss jeden Tag genießen. Ich weiß nicht, wie lange er noch ist. Sag ich, das stimmt. Wir wissen nicht, wie lange es ist. Wir sollen jeden Tag genießen. Aber genießen, was heißt das? Das Beste für dich mitnehmen? Auf Kosten anderer? Befriedigt es wirklich? Ich habe gerade, die haben 10 Porsche Carrera in der Garage und das befriedigt sie nicht. Das befriedigt uns, wenn wir wissen, wer wir sind und was wir in Gottes Augen sind. Du fragst, wie sehr freut Gott sich über das Leben, das ich führe? Gott hält auch heute noch Ausschau nach Menschen wie Noah. Nach Menschen, die bereit sind, ihm zur Ehre zu leben. Der Mensch schaut vom Himmel herab, heißt es im Psalm 14. Er will sehen, ob Der Herr schaut vom Himmel herab, er will sehen, ob es wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach seinem Willen fragt. Ist es das Ziel deines Lebens, Gott Freude zu bereiten? Es ist erstrebenswert. Für einen Menschen, der sich ganz diesem Ziel verschreibt, für den wird Gott alles möglich machen. Ich fasse zusammen. Der Grund für unser Leben ist Gott. Wir sind zur Freude Gottes geschaffen worden. Und wir bringen Gott zum Lächeln. Das ist unser erstes Lebensziel, Anbeter zu sein auf diese Art und Weise. Lebe die neue Woche doch mal ganz bewusst für Gott. Bringe Gott zum Lächeln, indem du diese 5 Schritte gehst, indem du ihn über alles liebst, indem du ihn völlig vertraust, indem du ihm von ganzem Herzen gehorsam bist, indem du ihn beständig lobst und ihm dankst und indem du deine Gaben und Fähigkeiten gebrauchst. Das sind 5 Schritte, die jeder von uns gehen kann. Und sie sind nicht schwer. Aber sie sind segensreich. Sie werden dir einen Zugang geben zu all den Dingen, die Gott für dich bereithält. Das ist fantastisch. Ich möchte nochmal sagen, wenn du heute zum ersten Mal dein Leben bewusst Gott gegeben hast, dann bitte gleich im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit wahr, ein Gespräch zu führen mit unseren 2 Freunden, die sich gleich in dieser Ecke hier postieren, wenn wir das Abschlusslied gesungen haben. Ich möchte jetzt mit euch noch ein kurzes Gebet sprechen und dann am Schluss ein Lied hören, mitsingen, ein freudiges Lied. Und wir haben Grund zur Freude, wir haben Grund zum Lächeln, zur Dankbarkeit. Wollen wir uns zusammen erheben? Oh, Vater im Himmel, es ist so gut, dein Kind zu sein. Es ist so ein Vorrecht und es ist so unverdient. Herr, wir dürfen das einfach empfangen. Wir dürfen es heute empfangen, vielleicht einige zum ersten Mal. Herr, wir wollen das nicht nur empfangen, sondern wir wollen es öffnen und kennenlernen, was es heißt, dein Junge, dein Mädchen zu sein, dein Prinz, deine Prinzessin, dein Schatz. Herr, du wertschätzt uns viel mehr, als wir das selbst tun. Für dich sind wir einzigartig. Du vergleichst uns nicht mit anderen. Du hast uns so gemacht, wie wir sind, mit unserer Nase im Gesicht, mit unseren Knochen, mit unserer Körperform. Herr, wir ehren dich mit unserem ganzen Leib, denn er gefällt dir, so wie er ist. Danke, dass wir uns nicht vergleichen müssen, dass wir uns in deine liebenden Arme geben dürfen und wissen, wir sind geliebt. Und danke, Herr, dass du uns Möglichkeiten zeigst, wie wir dir Freude machen, wie wir dich richtig lieben können, über allem anderen, wie wir dir mehr gehorchen können. Das ist so gut. Wir wollen dir nachfolgen, Herr. Wir wollen die richtigen Dinge tun. Wir wollen dich lieben. Wir wollen unsere Fähigkeiten und Talente einsetzen für dich. Wir wollen gehorsam sein. Nicht warten, nicht hinterfragen. Wir wollen, wenn du uns etwas sagst, es tun, weil wir dich wertschätzen und weil wir dir vertrauen. Hab vielen Dank, Herr, dass diese Woche eine Woche der Vision wird, wo wir dich zum Lächeln bringen. Herr, lass ganz viel Lächeln sein über jeder Stadt und Dorf, die hier repräsentiert ist, weil wir dort leben, weil du uns beobachtest, weil du mit uns bist, weil du uns hilfst und uns nah sein willst jeden Tag. Danke, dass wir Anbeter sind von deiner Herrlichkeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.